Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit. Erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich bin Marilyn Monroe, geboren als Norma Jean Mortensen im Jahr 1926 in Los Angeles, Kalifornien. Ein Name, der kaum jemanden interessierte. Ein Kind, das niemand wirklich wollte. Meine Mutter, Gladys, arbeitete in einem Filmlabor. Ein stiller Traum vom Glanz des Kinos lag in der Luft. Aber ihr Leben war von Schatten durchzogen. Sie kämpfte mit Geisteskrankheit. Und als sie zusammenbrach, war ich gerade einmal 7 Jahre alt. Danach war nichts mehr sicher. Ich wurde hin und her gereicht. Von Pflegefamilien zu Heimen, von einem Haus zum nächsten. 9 verschiedene Adressen, 9 verschiedene Betten. Ich lernte früh, mich selbst zu trösten, weil niemand blieb, der es tat. Manchmal saß ich nachts am Fenster, schaute in die Straßenlaternen und stellte mir vor, sie seien Scheinwerfer. Vielleicht war das mein erster Traum vom Rampenlicht, ein Versuch, das Dunkel zu überblenden. In den Heimen lernte ich zu lächeln, auch wenn es wehtat. Ich entdeckte, dass ein Lächeln Türen öffnet und Fragen schließt. Diese Kunst sollte mich später berühmt machen, aber damals war sie bloß ein Schutzschild. Als Teenager fand ich mich in einer Welt wieder, die vom Krieg bestimmt war. Ich arbeitete in einer Munitionsfabrik, wie viele Frauen, während die Männer kämpften. Ich trug eine blaue Arbeitsuniform und band mir ein Tuch um die Haare. Ich war 16, als ein Armeefotograf durch die Hallen ging. Er machte Bilder von Arbeiterinnen für eine Zeitschrift und eines Tages blieb er bei mir stehen. Dreh dich mal etwas. Ja, genau so. Klick. Ein einfacher Moment. Und doch der Anfang von allem. Dieses Foto öffnete mir Türen, die ich nie kannte. Ein paar Wochen später hatte ich meinen ersten Modelvertrag. Ich ließ mir das Haar blond färben, lernte, wie man vor einer Kamera steht, wie man die Schultern hält, wie man den Blick so setzt, dass er mehr verspricht, als er sagt. Die Welt begann, mich zu sehen, und ich begann, mich selbst zu verlieren. Ich war jung, unsicher, aber ehrgeizig. Ich wollte raus aus der Fabrik, raus aus der Armut, raus aus der Vergangenheit. Ich wollte Licht, auch wenn ich wusste, dass Licht Schatten braucht, um zu existieren. Wenn ich heute an diese Zeit denke, erinnere ich mich nicht an Glamour, sondern an Angst und an Entschlossenheit. Angst davor, wieder vergessen zu werden. Entschlossenheit, nie wieder machtlos zu sein. Damals war ich noch Norma Jean, ein Mädchen mit einem fremden Namen und einem geliehenen Lächeln. Aber tief in mir wuchs schon jemand anderes heran. Eine Frau, die die Welt bald Marilyn nennen würde. Nach dem Foto in der Fabrik schien sich mein Leben über Nacht zu verändern. Und doch dauerte es Jahre, bis aus Norma Jean ein Name wurde, den jemand kannte. Der Fotograf David Conover empfahl mich einer Modellagentur. Und plötzlich stand ich nicht mehr zwischen Maschinen, sondern vor Scheinwerfern. Ich lächelte in Kameras, deren Blitzlicht stärker brannte als jede Sonne, die ich kannte. 1946 unterschrieb ich meinen ersten Vertrag bei der Blue Book Model Agency. Ich war ehrgeizig, lernte schnell, wie man sich bewegt, wie man mit Licht arbeitet. Mein Gesicht erschien bald in Modezeitschriften, auf Werbeplakaten, in Kalendern. Ich posierte für Flugzeugteile, Bademode, Lippenstift, alles, was verkauft wurde. Aber irgendwo in mir wusste ich. Ich wollte mehr als nur ein hübsches Gesicht sein. Ich wollte eine Geschichte erzählen. Bei einem Werbedreh wurde ich von einem Talentscout der 20th Century Fox entdeckt. Er fragte, ob ich je ans Schauspiel gedacht hätte. Ich log und sagte ja. Wochen später saß ich in einem Büro mit zu hellem Licht, zu roten Lippen und einem Stift in der Hand, der meinen ersten Filmvertrag besiegelte. Da stand er, der neue Name, Marilyn Monroe. Marilyn klang weich, fast musikalisch. Monroe war der Mädchenname meiner Mutter. Norma Jean klang nach Vergangenheit, Marilyn nach Zukunft. Ich nahm den Namen an wie ein neues Kleid, das noch nicht ganz passte, aber besser war als alles, was ich je getragen hatte. Die ersten Rollen waren klein. Sekretärinnen, Bardamen, hübsche Nebendarstellerinnen, die mehr lachten als sprachen. Ich stand oft in der letzten Reihe, aber ich beobachtete alles. Wie die Stars gingen, wie sie sprachen, wie sie das Publikum fesselten. Ich studierte sie, wie andere ein Drehbuch lernen. Und während viele mich für naiv hielten, wusste ich längst, wohin ich wollte. Hollywood in den späten 40er Jahren war eine Männerwelt. Verträge waren hart, Versprechen brüchig. Ich lernte, wie man Komplimente lächeln überhört und Gerüchte überlebt. Manche Produzenten sahen in mir nur ein hübsches Spielzeug, eine Trophäe, eine Projektionsfläche. Ich spielte mit, aber ich beobachtete. Und ich merkte, dass Macht in diesem Geschäft nicht nur in Händen lag. Manchmal lag sie im Blick. 1950 bekam ich meine erste nennenswerte Rolle in The Asphalt Jungle von John Huston. Ich war nervös, unsicher. Doch Huston sagte nach der ersten Szene, das Mädchen hat etwas. Diese Worte trug ich wie ein Geheimnis bei mir. Sie waren die Bestätigung, dass der Traum keine Einbildung war. Langsam begann man, meinen Namen zu merken. Ich erschien auf Premieren, in Klatschspalten, auf Postern. Die Studios erkannten, dass ich funktionierte, und sie wollten mehr davon. Ich wurde zur Ware, verpackt in Lächeln und seidene Kleider. Aber ich ließ es zu, weil ich wusste, dass ich dadurch Zeit gewann. Zeit, um besser zu werden, um irgendwann zu zeigen, dass ich mehr war als das, was man sah. Wenn ich heute auf diese Zeit zurückblicke, sehe ich ein junges Mädchen, das mit jeder Fotokamera ein Stück seiner Unschuld verkaufte, aber auch ein Stück Zukunft gewann. Der Traum vom Rampenlicht war kein Zufall. Er war ein Überlebensplan. Ich wollte, dass die Welt mich sieht, weil das Vergessen das war, wovor ich mich am meisten fürchtete. In den Studios von Hollywood lernte ich, dass ein Lächeln Türen öffnet, aber auch, dass jedes Licht einen Schatten wirft. Und ich war bereit, beide zu tragen. Hollywood war ein Traum, der zugleich schmeichelte und verschlang. Ich hatte meine ersten kleinen Erfolge hinter mir, aber ich wusste, das war erst der Anfang. Ich wollte kein hübsches Gesicht sein, das nach 2 Filmen vergessen wird. Ich wollte, dass die Leute sich an mich erinnern, auch wenn der Film längst vorbei war. 1952 gelang mir mit Niagara der Durchbruch. Ich spielte eine Frau, die verführt und zerstört. Ein Bild, das die Presse liebte. Das Publikum war fasziniert. Und plötzlich war ich kein Name mehr auf der Nebentafel. Ich war Marilyn Monroe, der Inbegriff der Verlockung. Aber dieses Image hatte seinen Preis. Es war wie ein Kleid, das mir zu eng wurde, das glänzte, aber kaum Luft ließ. Ich arbeitete unermüdlich, oft bis spät in die Nacht. Auf dem Set war ich freundlich, konzentriert und unsicher. Ich hatte Angst, Fehler zu machen, Angst, enttäuschend zu sein. Manche Kollegen hielten mich für naiv, für langsam, weil ich jede Szene 100-mal wiederholen wollte, bis sie stimmte. Aber ich wusste, wenn man dich nur wegen deines Aussehens besetzt, musst du beweisen, dass du mehr bist als ein Gesicht. Mit Gentlemen Prefer Blondes und How to Marry a Millionaire wurde ich zur meistfotografierten Frau der Welt. Überall hing mein Bild. Schaufenster, Magazine, Kinoplakate. Ich war das, was Amerika von sich selbst sehen wollte. Optimismus, Unschuld, Begehren? Doch hinter den Kulissen kämpfte ich um Anerkennung. Ich wollte Rollen, die Tiefe hatten. Ich las Drehbücher und schrieb Anmerkungen, die niemand ernst nahm. Marilyn, Darling, du musst das nicht verstehen. Du musst es nur sagen, hörte ich oft. Ich lächelte und tat, was sie wollten. Und doch wusste ich, ich würde eines Tages die Kontrolle übernehmen. Das Studio behandelte mich wie Eigentum. Mein Vertrag war streng, mein Gehalt lächerlich im Vergleich zu anderen Stars. Ich bat um Erhöhungen, um kreative Mitsprache. Man lachte mich aus. Also lernte ich, mit dem System zu spielen. Ich kam zu spät, ließ Drehs warten, zwang sie, über mich zu reden. Wenn sie mich schon unterschätzten, sollten sie wenigstens nicht vergessen, dass ich existierte. Es war Taktik, nicht Laune. Ruhm war berauschend. Ich liebte das Gefühl, wenn das Publikum lachte, wenn Scheinwerfer mich trafen und alles andere verschwand. Aber es war auch einsam. Nach Premieren ging ich nach Hause, nahm meine Tabletten, sah in den Spiegel und fragte mich, wer mich ansah. Marilyn oder Norma? Es gab Nächte, da wünschte ich mir, wieder unsichtbar zu sein. Aber es war zu spät. Die Welt hatte mich entdeckt und ich konnte sie nicht mehr abschalten. Jeder Schritt, jedes Kleid, jeder Blick wurde analysiert. Ich war nicht länger eine Frau. Ich war ein Mythos im Entstehen. Doch tief in mir blieb das Mädchen, das nur dazugehören wollte. Ich arbeitete härter, lächelte breiter, spielte stärker. Und während andere in mir nur das Symbol sahen, formte ich still die Frau, die ich sein wollte. Selbstbestimmt, sensibel, kompromisslos in ihrem Wunsch, gesehen zu werden. Nicht als Fantasie, sondern als Mensch. Hollywood hatte mich erschaffen, aber ich begann, mir selbst zu gehören. Ruhm fühlt sich anfangs an wie ein warmer Schein, der dich trägt. Aber irgendwann merkst du, dass er blendet. Jeder wollte etwas von mir. Ein Foto, ein Lächeln, ein Stück meiner Geschichte. Doch kaum jemand fragte, wie es mir wirklich ging. In dieser Zeit lernte ich Joe DiMaggio kennen. Er war eine Legende, ein Baseballstar, das Idol Amerikas. Ruhig, stolz, bodenständig. Wir hätten nicht unterschiedlicher sein können. Und genau das zog uns an. Joe sah in mir keine Schauspielerin, sondern eine Frau. Zumindest glaubte ich das anfangs. Er mochte es, wenn ich ungeschminkt war, wenn ich einfach Norma sein durfte. Zum ersten Mal fühlte ich mich sicher. Wir heirateten im Januar 1954 und für einen kurzen Moment glaubte ich, angekommen zu sein. Doch die Welt wollte keine Ehefrau sehen. Sie wollte Marilyn. Das Lächeln, die Stimme, den Traum. Als ich für The Seven-Year Itch vor der Kamera stand und mein weißes Kleid über dem U-Bahn-Schacht aufstieg, jubelten Tausende. Joe stand in der Menge und ich sah seinen Blick. Wütend, verletzt, vielleicht beschämt. Für ihn war dieser Moment Verrat, für mich war es Beruf. Zwischen uns öffnete sich eine unsichtbare Kluft, die nie wieder ganz geschlossen wurde. Nach nur 9 Monaten scheiterte unsere Ehe. Ich war am Boden zerstört, fühlte mich schuldig, zerrissen zwischen meiner Karriere und dem Wunsch nach Nähe. Joe liebte mich auf seine Art, aber er wollte, dass ich aufhöre, ein Star zu sein. Ich konnte nicht. Ich war gefangen zwischen 2 Identitäten, der Frau, die geliebt werden wollte, und der Ikone, die alle besaßen. Nach der Scheidung folgten einsame Nächte in Hotelzimmern, Drehs mit falschem Lachen und Tabletten, um den Schlaf zu erzwingen. Ich begann, Medikamente zu nehmen, um durchzuhalten. Beruhigungsmittel gegen die Angst, Aufputschmittel gegen die Müdigkeit. Die Welt sah Glamour, ich sah nur Müdigkeit. Ich zog nach New York, suchte Abstand von Hollywood, suchte mich selbst. In dieser Stadt lernte ich, dass Einsamkeit nicht immer Stille ist. Man kann inmitten von Menschen stehen und sich trotzdem verloren fühlen. Ich besuchte das Theater, ging spazieren, las. Ich war frei und gleichzeitig leer. Viele dachten, ich hätte alles. Aber Erfolg ist kein Ersatz für Liebe. Es ist wie ein Echo. Laut, aber ohne Herz. Trotz allem blieb Joe in meinem Leben. Nach unserer Trennung schrieb er mir Briefe, rief an, schickte Blumen. Und Jahre später, als alles auseinanderzufallen begann, war er der Einzige, der wirklich nach mir fragte. Nicht nach Marilyn, sondern nach Norma. In jenen Jahren lernte ich, dass Ruhm dir alles geben kann. Außerdem, was du wirklich brauchst. Ich war eine Frau, die Millionen bewunderten und niemand kannte. Ich war das hellste Licht auf der Leinwand und in der Dunkelheit doch allein. Viele glaubten, ich sei bloß das, was man auf der Leinwand sah. Die blonde Versuchung, das lächelnde Sinnbild amerikanischer Träume. Doch ich war mehr. Ich wollte wissen, warum Menschen so fühlen, wie sie fühlen, wie Schmerz funktioniert, was Wahrheit in der Kunst bedeutet. Und ich wollte ernst genommen werden, nicht als Puppe, sondern als Schauspielerin. Nach meiner Scheidung zog ich endgültig nach New York. Dort, inmitten des Lärms und der ehrlichen Kälte dieser Stadt, konnte ich endlich atmen. Ich schrieb mich am Actors Studio ein, unter der Leitung von Lee Strasberg. Er war streng, fordernd, fast väterlich. Er und seine Frau Paula sahen etwas in mir, das Hollywood nie sehen wollte. Verletzlichkeit, Tiefe, Ehrgeiz. Sie behandelten mich nicht wie ein Produkt, sondern wie einen Menschen. Ich erinnere mich an meinen ersten Unterricht. Lee saß im Dunkeln, beobachtete mich still. Ich spielte eine Szene, zitterte vor Nervosität. Nach einer langen Pause sagte er nur, da ist Wahrheit in dir, du musst sie nur zulassen. Dieser Satz änderte mich. Ich begann, mich zu öffnen, Schichten von mir abzutragen, die ich jahrelang aufgebaut hatte. Ich las Dostojewski, Freud, Rilke, suchte Antworten in Büchern, die schwerer wogen als meine Schmuckschatulle. Die Presse lachte über meine intellektuelle Phase. Doch mir war das egal. Ich wollte verstehen, nicht gefallen. Ich wollte wissen, warum ich immer wieder dieselben Fehler machte, warum Nähe mich ängstigte und gleichzeitig magisch anzog. In dieser Zeit lernte ich Arthur Miller kennen, den Dramatiker, den Denker, den Mann, der mit Worten die Welt ordnete. Wir begegneten uns bei einem Empfang und während andere redeten, sah er mich einfach an, ruhig, forschend, wie jemand, der hinter die Maske blickt. Ich verliebte mich, vielleicht weil ich glaubte, endlich jemanden gefunden zu haben, der meine Brüche verstand. Unsere Beziehung war leidenschaftlich, aber auch kompliziert. Arthur war fasziniert von mir, doch ich spürte bald, dass auch er begann, mich als Symbol zu sehen. Ich war Inspiration und Irritation zugleich. Wir heirateten 1956 und ich wollte glauben, dass das mein Neubeginn war. Ich träumte von Kindern, von einem ruhigen Leben, von Wahrheit. Doch während er schrieb, kämpfte ich mit mir selbst. Gegen Depressionen, gegen Ängste, gegen den Druck, perfekt zu sein. Ich gründete meine eigene Produktionsfirma, Marilyn Monroe Productions, um meine Rollen selbst wählen zu können. Es war ein riskanter, mutiger Schritt. Damals hatte kaum eine Frau in Hollywood solche Macht. Doch ich wollte frei sein. Ich wollte bestimmen, wer ich war. Mit Bus Stop und später Some Like It Hot zeigte ich, dass ich mehr konnte als nur verführen. Ich spielte mit Herz, mit Schmerz, mit Verstand. Die Kritiker waren überrascht. Vielleicht, weil sie nie geglaubt hatten, dass ich etwas zu sagen hatte. Aber je mehr ich verstand, desto einsamer wurde ich. Erkenntnis bringt nicht immer Trost. Ich begann zu begreifen, dass ich mich selbst besser verstand als je zuvor und dass genau das mich verletzlicher machte. Ich hatte gelernt, dass Schönheit vergänglich ist, aber Tiefe bleibt. Doch die Welt um mich herum wollte weiterhin nur das Funkeln sehen. Meine Ehe mit Arthur Miller war ein Versuch, 2 Welten zu vereinen. Intellekt und Instinkt, Vernunft und Gefühl. Er war klug, bedacht, strukturiert. Ich war chaotisch, sensibel, suchend. Anfangs ergänzten wir uns. Später prallten wir aufeinander. Arthur schrieb Drehbücher, während ich versuchte, mein Leben zu verstehen. Ich las seine Texte und fragte mich, ob die Figuren, die er schuf, etwas von mir trugen. Manchmal ja, manchmal zu viel. Er war stolz auf mich, wenn die Presse mich lobte, und enttäuscht, wenn sie mich verspottete. Unsere Liebe verwandelte sich langsam in ein Drama, das keiner von uns schreiben wollte. 1965 zogen wir in ein kleines Haus nach Connecticut. Ich hoffte, dort Frieden zu finden, vielleicht eine Familie zu gründen. Doch ich erlitt mehrere Fehlgeburten, und jeder Verlust fraß ein Stück Hoffnung auf. Die Medikamente wurden stärker, die Nächte länger, das Vertrauen schwächer. Ich suchte Halt im Beruf. Dreharbeiten gaben meinem Chaos Struktur. Some Like It Hot war anstrengend, aber auch ein Triumph. Billy Wilder verstand mich, vielleicht besser als viele andere Regisseure. Er sagte einmal, sie ist die schwierigste Schauspielerin der Welt, aber auch die lohnendste. Ich vergaß Texte, kam zu spät, brauchte endlose Wiederholungen. Aber wenn die Szene endlich stimmte, war sie wahr. Ich spielte nicht. Ich war. Nach dem Ende meiner Ehe mit Arthur verlor ich mich erneut in Partys, Gesprächen, Gesichtern. Ich begegnete Menschen, die Macht hatten. Produzenten, Politiker, Männer mit Einfluss. Unter ihnen war auch John F. Kennedy. Unser Verhältnis war kompliziert, flüchtig, von vielen interpretiert und von niemandem verstanden. Für mich war er charmant, witzig, selbstbewusst und unerreichbar. Ich wusste, dass wir aus unterschiedlichen Welten stammten. Seine war die der Politik, meiner war die des Scheins. Aber für einen kurzen Moment berührten sie sich. Gefährlich, faszinierend, unausweichlich. Der Abend im Mai 1962, als ich in Madison Square Garden Happy Birthday, Mr. President sang, war einer jener Momente, die sich in die Geschichte brennen. Das Kleid war hauteng, der Saal tosend, die Luft elektrisiert. Ich sang mit einem Lächeln, das elegant wirkte, aber mein Herz schlug unruhig. Ich wusste, dass ich gerade mit meiner Stimme ein Geheimnis in die Welt hinausflüsterte, das man mir nie mehr nehmen würde. Nach diesem Abend wurde alles komplizierter. Die Gerüchteküche brodelte, die Presse roch Blut. Ich wurde zu einer Projektionsfläche für Politik, Macht und Begierde. Ich spürte, dass ich auf einem gefährlichen Weg war. Jeder Anruf, jedes Treffen konnte gedeutet, verdreht, missbraucht werden. Ich wollte nichts weiter als Anerkennung, Zuneigung, aber in den Augen der Welt war ich plötzlich ein Risiko. Freunde warnten mich, mich zurückzuziehen, doch das war nicht meine Art. Ich konnte nicht einfach verschwinden. Ich war Marilyn Monroe, und das bedeutete, gesehen zu werden, selbst wenn es wehtat. In jenen Monaten fühlte ich mich wie eine Glühbirne, die heller leuchtet, je näher sie dem Zerbrechen kommt. Ich ahnte, dass sich mein Leben dem Wendepunkt näherte. Aber ich war zu müde, um noch einmal von vorn zu beginnen. 1962, mein letztes Jahr. Es begann mit Hoffnung und endete in Stille. Ich hatte mich von Arthur getrennt, von Hollywood distanziert und wollte neu anfangen, vielleicht sogar endlich Frieden finden. Ich sprach mit Freunden darüber, mich mehr auf ernsthafte Filme zu konzentrieren, auf Theater, auf das, was mich wirklich erfüllte. Doch die Schatten in mir waren schneller als meine Pläne. Ich lebte in einem Haus in Brentwood, ein sonniger Ort mit Palmen und weißen Vorhängen. Die Nachbarn sahen eine ruhige Frau, die morgens barfuß über den Rasen ging und lächelte. Aber sie sahen nicht die Nächte, in denen ich wach lag, mit dem Telefon in der Hand, auf eine Stimme wartend, die mich beruhigen konnte. Manchmal rief ich Joe DiMaggio an, manchmal Freunde, manchmal niemanden. Ich wollte reden, aber oft kam kein Wort über die Lippen. Die Dreharbeiten zu Something's Got to Give sollten mein Comeback werden. Ich freute mich darauf, wieder vor der Kamera zu stehen. Doch es lief alles schief. Ich war erschöpft, krank, überfordert. Ich kam zu spät, vergaß Sätze, verärgerte das Studio. Die Presse stürzte sich auf jedes Missgeschick. Sie nannten mich unzuverlässig, instabil, eine Gefahr für Produktionen. Ich las die Schlagzeilen, weinte und lächelte am nächsten Tag trotzdem in die Kameras. Das hatte ich mein ganzes Leben lang getan. Im Juni wurde ich entlassen. Ich fühlte mich, als hätte man mir das letzte Stück Identität genommen. Ich war nicht mehr die gefragte Schauspielerin, nicht mehr die leuchtende Figur auf den Leinwänden. Nur noch Marilyn, die zu viel fühlte und zu wenig schlief. Ich begann wieder mehr Tabletten zu nehmen. Schlafmittel, Beruhigungsmittel, alles, was half, die Gedanken zu dämpfen. Ärzte verschrieben sie bereitwillig. Freunde sagten, ich solle eine Pause machen, verreisen, mich erholen. Ich nickte, versprach es und blieb doch, wo ich war. In meinen letzten Wochen schrieb ich Briefe, las Gedichte, hörte alte Platten. Ich sah Fotos von früher, mein junges Ich. Lachend, unbeschwert, voller Hoffnung. Es tat weh, sie anzuschauen. Ich fragte mich, ob sie wusste, wohin das alles führen würde. Joe DiMaggio blieb in Kontakt. Er wollte, dass wir es noch einmal versuchen. Er sprach von Hochzeit, von Ruhe, von einem neuen Anfang. Ich glaubte ihm, vielleicht zum ersten Mal wirklich. Wir planten, uns in New York zu treffen. Doch dazu kam es nicht mehr. Am 5. August fand man mich tot in meinem Schlafzimmer. Die Welt nannte es Überdosis. Manche sprachen von Unfall, andere von Verschwörung. Ich nenne es Erschöpfung. Nicht nur körperlich, sondern seelisch. Ich war müde, zu müde, um weiterzuspielen. Die Schlagzeilen überschlugen sich. Millionen trauerten, Journalisten spekulierten, Hollywood schwieg. Und irgendwo in diesem Lärm, zwischen Mythen und Verschwörungen, ging das Wesentliche verloren. Ich war ein Mensch. Ein Mensch, der geliebt werden wollte und dabei sich selbst verloren hatte. Vielleicht ist das die Wahrheit meines letzten Sommers, dass das Licht, das mich so lange umgeben hatte, schließlich zu grell wurde, um darin weiterzuleben. Wenn heute Menschen meinen Namen hören, sehen sie ein Bild. Ein Kleid, das im Wind tanzt, rote Lippen. Ein Lächeln, das verspricht, nie zu vergehen. Doch ich war nie nur dieses Bild. Ich war Norma Jean, ein Mädchen, das zu viel träumte und zu oft enttäuscht wurde. Eine Frau, die sich selbst erschuf, um nicht zu zerbrechen. Nach meinem Tod wurde mein Gesicht unsterblich. Magazine, Poster, Filme, sie alle hielten mich fest, als wäre ich ein Symbol, kein Mensch. Ich wurde zur Leinwand, auf die jeder seine Sehnsüchte projizieren konnte. Für manche war ich das Sinnbild von Verführung, für andere das Opfer des Ruhms. Aber wer ich wirklich war, ging im Glanz verloren. Ich war ehrgeizig, sensibel, verletzlich. Ich konnte lachen, bis mir die Tränen kamen und im nächsten Moment verstummen, weil die Leere zurückkehrte. Ich wollte Schönheit, aber auch Tiefe. Ich wollte, dass meine Arbeit Bedeutung hat. Ich wollte, dass man mich sieht, nicht nur anschaut. Ich erinnere mich an die Abende in New York, an denen ich mit Lee Strasberg über Kunst sprach, über Wahrheit im Spiel. Er sagte einmal, ein Schauspieler muss sein Herz entblößen, sonst ist alles nur Technik. Vielleicht war genau das mein Fluch. Ich zeigte zu viel Herz. Ich war auf der Leinwand immer echt. So echt, dass es wehtat. Und weil ich keine Grenzen zog, konnte die Welt in mich hineinschauen, bis nichts mehr übrig blieb, was nur mir gehörte. Viele Menschen glauben, ich sei eine Tragödie gewesen. Doch ich sehe das anders. Ich habe geliebt, ich habe gelacht, ich habe gekämpft. Ich habe das Licht gesucht, selbst wenn es mich verbrannte. Ich habe mich nie damit abgefunden, nur ein hübsches Gesicht zu sein. Ich habe gelernt, gelesen, rebelliert. Ich habe versucht, die Kontrolle über mein Leben zu gewinnen. Und manchmal ist schon dieser Versuch ein Sieg. Meine Geschichte ist kein Märchen, sondern ein Spiegel. Sie zeigt, was Ruhm mit einem Menschen macht, wie er wärmt und zerstört, wie er Liebe verspricht und Einsamkeit bringt. Und doch gibt es etwas in mir, das überlebt hat. Das Funkeln, das Hoffnung ist. Denn irgendwo da draußen sitzt vielleicht ein Mädchen, das sich klein und unsichtbar fühlt. Und wenn es meinen Namen hört, glaubt es, dass auch aus Schmerz Schönheit wachsen kann. Ich wünschte, ich hätte das selbst früher geglaubt. Dass es nicht die Bewunderung war, die zählte, sondern das Gefühl, wirklich da zu sein. Dass es nicht darum ging, perfekt zu wirken, sondern ehrlich zu leben. Heute bin ich Erinnerung, Stimme, Symbol und vielleicht mehr als das. Ich bin die Summe meiner Widersprüche, stark und zerbrechlich, klug und naiv, geliebt und einsam. Ich bin Marilyn Monroe und ich habe gelebt, in Licht, Schatten und Sehnsucht. Ich möchte lieber für das geliebt werden, was ich bin, als für das, was andere in mir sehen wollen. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.